ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Unser Experte in diesem Podcast ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Mit ihm besprechen wir hauptsächlich militärische Fragen rund um den Ukraine-Krieg, aber auch militärpolitische und politische. Und wir behandeln auch angrenzende Themen, den Iran-Krieg zum Beispiel. Tag, Herr Bühler, Tag nach Hamburg.
Tag, Herr Deisinger, Tag nach Leipzig.
Aufzeichnungszeit für diese Folge ist Mittwoch, 8. April 2026. Es ist jetzt kurz nach 13 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Zwei Themen heute, nachdem wir in der Folge gestern unter anderem die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg behandelt haben. Themen heute also der Iran-Krieg, die Rettung der Besatzung der F-15, die über dem Iran abgeschossen wurde. Und zunächst, Herr Bühler, würde ich gerne den Osteraufreger in Sachen Bundeswehr an den Anfang setzen. Männer zwischen 17 und 45 Jahren dürfen seit Anfang des Jahres nicht einfach mal so länger als 3 Monate ins Ausland. Das heißt, Dürfen sie schon, aber sie müssen sich das von der Bundeswehr genehmigen lassen. Und dazu hat uns unter anderem Felix Johansson eine Mail geschrieben, ich zitiere: Da ich selber selten verreise und schon gar nicht so lange, würde mich die Änderung vermutlich nicht betreffen. Dennoch empfinde ich es als eine Beschneidung der Freiheit und noch dazu unfair. In Anbetracht der Weltlage macht es mir noch mehr Sorgen. Warum wird darüber nicht geredet? Könnten Sie das einmal zum Thema machen? Zitat Ende. Machen wir natürlich, aber geredet worden ist da ja kräftig drüber, zumindest in den vergangenen Tagen, nachdem es bekannt wurde. Zunächst mal, ich finde, dass man diese Regel schon ziemlich versteckt hat, Herr Bühler. Also insoweit kann sich da niemand hinstellen und sagen, Leute, was soll die Aufregung jetzt fast 4 Monate nach in Kraft treten? Man hätte ja mal im Bundesgesetzblatt schauen können. Also Rechtsexperten in den Medien hätten da vielleicht auch tatsächlich früher drauf kommen können. Da muss man sich also durchaus auch an die eigene Nase fassen. Aber vielmehr wäre doch die Politik in der Pflicht gewesen, das laut und offen zu kommunizieren. Oder was meinen Sie, Herr Bühler?
Also erstmal, was ist passiert? Der Deutsche Bundestag hat ein Gesetz zur Modernisierung des Wehrdienstes beschlossen. Nach langen Diskussionen, auch nach Änderungen im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren, das ist jetzt ein Beschluss des Deutschen Bundestages. Der hat entschieden, dass mit diesem Gesetz eine Vielzahl von einschlägigen Gesetzen geändert werden. Beispielsweise das Soldatengesetz, das Wehrpflichtgesetz, das Kriegsdienstverweigerungsgesetz und ungefähr ein Dutzend weiterer Gesetze. Das Gesetz zur Modernisierung des Wehrdienstes ist deshalb nicht ein Gesetz aus einem Guss, sondern es ist eben wie ein Änderungsdienst zu vielen Gesetzen zu lesen. Um alles verstehen zu können, muss man also auch die Gesetze, die damit geändert wurden, mitlesen. Was mich an der ganzen Aufregerdebatte um Ostern gestört hat, ist die Tatsache, dass Politiker der Oppositionsparteien massive Kritik an dem Gesetz äußern. Nehmen wir mal Frau Wagenknecht. Zitat, dass sich Männer Auslandsaufenthalte bei der Bundeswehr genehmigen lassen müssen, erinnert an DDR und Mauerzeiten. Mit Demokratie und freiheitlicher Grundordnung hat das nichts zu tun, sagt sie. Pistorius sollte, Zitat weiter, angesichts dieser unsäglichen Gesetzesregelung zurücktreten. Zitat Ende. Also für mich als Bürger stellt sich doch die Frage, ob Abgeordnete sich so mit der Sache beschäftigt haben, dass es nicht 3 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes eine solche Aufregung geben muss, die junge Leute verständlicherweise verunsichern. Dabei ist es ja alles nichts Neues. Ob das mit DDR- und Mauerzeiten vergleichbar ist, können Sie, Herr Deisinger, besser beurteilen als ich aus eigenem Erleben. Für mich ist es durchaus bekannt. Es steht fast wortgleich bereits im Wehrpflichtgesetz von 1986 und ist jetzt in allen anderen Änderungen des Wehrpflichtgesetzes mit übertragen worden. Unterschiede bestehen darin, dass jetzt Kreiswehrersatzämter nicht mehr Kreiswehrersatzämter heißen, sondern Karrierezentren der Bundeswehr und dass Wehrpflichtige nun als männliche Personen nach Vollendung des 17. Lebensjahres bezeichnet werden. Das ist der Unterschied dabei.
Also wenn ich Sie recht verstehe, Herr Bühler, ist die Aufregung unter anderem von Frau Wagenknecht in Ihren Augen nicht unbedingt nachvollziehbar. Und dann vermute ich mal, was die Rufe nach Konsequenzen angeht, die auch nicht, oder?
Also ich will da unterscheiden. Die jungen Menschen, die nichts anderes gewöhnt sind, sind zu Recht aufgeregt. Das kann man ja in den sozialen Medien mitverfolgen. Also Konsequenzen, wie von Frau Wagenknecht aufgefordert, mit einem Rücktritt eines Ministers, die schließe ich aus. Ich denke, das habe ich auch schon begründet. Es ist die Verantwortung von Politikern, sich so mit der Materie vertraut zu machen, insbesondere wenn sie ein Stimmrecht im Bundestag haben, hat Frau Wagenknecht ja nicht mehr, aber sie äußert sich ja dazu, dass man so vertraut zu machen, dass man nicht Monate nach Inkrafttreten eines Gesetzes dann überrascht wird. Also dennoch, Stichwort Überraschung, mich hat die Kommunikation des Ministeriums über Ostern schon auch überrascht. Also das hätte man sicher besser machen können. Also Sprechererklärungen sind bei Hochkochen eines solchen vermeintlichen Skandals immer die zweitbeste Lösung. Nun soll ja bei den Verwaltungsbestimmungen zu den Gesetzesänderungen Klarstellung geschaffen werden. Dazu hat sich ja Minister Pistorius geäußert. Es fragt sich natürlich, warum erst 3 Monate nach Inkraftsetzung der Gesetzesänderung jetzt die Verwaltungsbestimmungen kommen sollen. Das hätte man ja längst machen können. Zumal in diesem von Ihnen schon zitierten Paragraph 3 Absatz 2 Wehrpflichtgesetz dies ausdrücklich so vorgesehen ist. Zitat: Das Bundesministerium der Verteidigung kann Ausnahmen von der Genehmigungspflicht zulassen. Und das weist ja schon auf die noch ausstehenden Verwaltungsbestimmungen hin.
Ich will doch noch mal 2 Schritte zurückgehen. Meine Frage vorhin zielte ja gar nicht so sehr auf die Opposition, die Sie jetzt kritisiert haben, sondern auf die Politiker, die diese Gesetze beschließen. Auch wenn Sie sagen, das stand alles schon im Wehrpflichtgesetz, ist sicher richtig. Allerdings galt ja der entsprechende Paragraph nur für den Spannungs- und Verteidigungsfall. Und nun hat man halt in diesem neuen Gesetz jetzt nur ganz kurz formuliert, dass dieser Paragraph, also der mit der Nummer 3, auch außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalles gilt. Mehr nicht. Also das ist eine halbe Zeile. Da muss man wirklich schon kräftig wühlen, Experte sein, um auf Anhieb zu verstehen, was damit gemeint ist. Und das ist ja nun tatsächlich, zumindest für meine Begriffe, eine deutliche Einschränkung von Freiheit, eine deutliche Einschränkung von vielleicht sogar Grundrechten. Und hätten das nicht auch die Politiker, die das beschließen, offen und laut und nachvollziehbar kommunizieren müssen, dass es da so und so eine Änderung gibt. Also ich finde, das wäre deren Pflicht gewesen. Meinen Sie nicht?
Ja, sicher. Ich meine, wenn sich die Sprecherin der Grünen jetzt dazu äußert, da fragt man sich schon, warum sie nicht früher darauf aufmerksam gemacht hat, dass da irgendeine Unklarheit da ist. Die entsprechende Regelung, das sagte ich schon, nach Paragraph 3 Absatz 2 des Wehrpflichtgesetzes, die gab es früher schon in den Kalten Krieg, also in Friedenszeiten. Es wurde damals aber nicht durchgesetzt, sondern man hat das offen gelassen. Das war im Grunde genommen eine Ermächtigung durch den Gesetzgeber für die Verwaltung, solche Dinge einzufordern zur Wehrüberwachung, wenn sie denn erforderlich sind. Sie waren aber damals im Kalten Krieg sowieso nicht erforderlich, denn Personal gab es genug. Es gab ja die allgemeine Wehrpflicht zu dieser Zeit. Und das ist jetzt ein Punkt, es wird jetzt hineininterpretiert, Sie haben es auch gerade getan, dass es damals nur für den Spannungs- und Verteidigungsfall gedacht war. Das ist, glaube ich, nicht ganz richtig, aber da gibt es unterschiedliche Auffassungen dazu. Die Worte Spannungs- und Verteidigungsfall, die kommen zwar in diesem besagten Artikel vor, aber in einem anderen Zusammenhang und im Zusammenhang mit einer persönlichen Härte. Da müsste man den ganzen Artikel vorlesen jetzt. Das will ich gar nicht tun, das will ich unseren Zuhörern nicht zumuten. Also das ist für mich noch eine offene Fragestellung, wie es so ist. Tatsache ist aber, dass niemand heute einen Antrag schicken muss, weil er demnächst 4 Monate lang nach Amerika geht, um dort ein Auslandssemester zu machen. Das ist ausgeschlossen. Das wird jetzt durch die Verwaltungsbestimmungen klargestellt. Schade, dass diese Diskussion über Ostern auch einigen im Ministerium, das kann ich mir gut vorstellen, auch viele Stunden gekostet hat.
Dann schauen wir auf diese Verwaltungsvorschriften, die man erlassen möchte. Jetzt sagt ja das Ministerium auch, okay, klar, das sind tiefgreifende Folgen für die jungen Menschen und deswegen werden wir solche Verwaltungsvorschriften erlassen, in denen soll dann stehen, dass die Genehmigung als erteilt gilt, solange der Wehrdienst freiwillig ist. Das läuft dann darauf hinaus, dass man halt gar keinen Antrag stellen muss. Und wie gesagt, das stellt man so ein bisschen als Entgegenkommen dar. Aber eigentlich ist es doch gar keins. Ne? Eine freiwillige Wehrpflicht, eine freiwillige und dann so ein Einschnitt, da hätte man doch sicher gute Karten, wenn man dagegen klagen würde, oder?
Würde ich nicht probieren, glaube ich. Aber lassen wir was sagen, wenn Sie sagen, dann so ein Einschnitt. Also es geht hier darum, dass man anzeigt, dass man ins Ausland fährt, dass man die Wehrüberwachung ernst nimmt, die der Staat machen muss in einem Spannungs- oder Verteidigungsfall. Da müssen wir, glaube ich, auf dem Teppich bleiben. Staatsbürger eines Landes haben viele Rechte, aber auch Pflichten. Und ich sehe da keinen Widerspruch. Vielleicht sollten wir das auch mehr kommunizieren, dass es auch Pflichten gibt als Staatsbürger. Und wir holen gleich da die große Keule raus, der Einschränkung der Grundrechte. Ich meine, als Soldat bin ich gewohnt, dass eine ganze Reihe von Grundrechten eingeschränkt sind für Soldaten. Und in speziellen Einzelfällen können natürlich auch Grundrechte der Bürger insgesamt ganz legal auch eingeschränkt werden.
Aber dass Sie sich Ihre Grundrechte einschränken lassen, Herr Bühler, das machen Sie ja auch freiwillig oder haben Sie freiwillig gemacht. Das hat ja, soweit kann man das möglicherweise gar nicht mit normalen Bürgern vergleichen, oder?
Ja, wenn wir die Wehrpflicht haben dann, und Sie als Wehrpflichtiger wieder dazustoßen, dann sind Sie Soldat und mit den gleichen eingeschränkten Grundrechten, die auch für Berufssoldaten gelten.
Und finden Sie das nicht ein bisschen schön formuliert, wenn Sie sagen, man muss das anzeigen, dass man möglicherweise länger als 3 Monate ins Ausland fährt? Ich hatte so verstanden, dass man sich das vom Karrierecenter der Bundeswehr genehmigen lassen müsse. Nicht nur einfach anzeigen, sondern genehmigen lassen müsse. Und das finde ich dann schon also ein Einschnitt. Und außerdem, was das Klagen betrifft, es sind ja Verwaltungsvorschriften, die sozusagen diesen Mechanismus jetzt erstmal aussetzen. Und Verwaltungsvorschriften kann man ja im Falle des Falles auch mal schnell wieder ändern. Das ist ja kein Gesetz. Im Gesetz steht ja was anderes.
Ja, das sagte ich ja schon. Das ist ein Gesetz, das die Verwaltung im Falle, dass es gebraucht wird, ermächtigt, bestimmte Maßnahmen durchzuführen. Und genau das ist ja dann, wird ja in den Verwaltungsbestimmungen ausdividiert, zu welchen Bedingungen das geschieht. Natürlich dürfen Verwaltungsbestimmungen nicht das Gegenteil von dem bewirken, was im Gesetz steht. Aber es ist durchaus so, und das ist langjährige Praxis, gerade mit diesem Paragraphen gewesen, dass er eben nicht umgesetzt worden ist von der Verwaltung, sondern zum Vorteil des Bürgers hat man gesagt, wir verzichten darauf, weil es damals nicht notwendig war und offensichtlich ist es heute auch nicht notwendig beim genaueren Hinsehen. Stichwort genaueres Hinsehen, und da kann sich, glaube ich, jeder anschließen, muss man natürlich sagen, wenn man da genauer hingesehen hätte, dann hätte es diesen Aufreger an Ostern nicht geben müssen.
Okay. Sie sagen also im Grunde, dann können wir es ja beenden, ruhig brauner, alles halb so schlimm.
Sie können nicht loslassen.
Okay, dann machen wir einen Punkt unter dieses Thema. Jetzt noch ein kurzer Blick in den Iran. Während der Osterfeiertage gab es ja Meldungen zu abgeschossenen Flugzeugen im Iran. Die Einzelheiten dazu wollen wir uns jetzt ansehen und mit Ihnen, Herr Bühler, vielleicht ein bisschen einordnen noch. Konkret soll es um die Rettung von 2 US-Soldaten aus dem Iran durch US-Spezialtruppen gehen. von vorn. Also, dass die US-Soldaten überhaupt dort waren, wurde durch den Abschuss ihres F-15-Kampfjets durch iranische Truppen ausgelöst. Das war am vergangenen Freitag. In dem Jet saßen der Pilot und ein sogenannter Waffensystemoffizier, der dafür sorgt, dass beispielsweise Bomben die Ziele auch wirklich treffen. Der Kampfjet wurde also von einer Rakete getroffen. Beide Besatzungsmitglieder konnten sich mit einem Schleudersitz retten. Der Pilot wurde wenig später in Sicherheit gebracht. Für die Rettung des zweiten Mannes mussten viele Spezialkräfte eingesetzt werden. Herr Bühler, was wissen Sie denn über diesen schließlich später dann geretteten US-Militärangehörigen?
Ja, nur das, was in amerikanischen Medien und in deutschen Medien gestanden hat. Das war also ein Oberst der amerikanischen Luftwaffe. Das deutet darauf hin, dass er schon eine führende Stellung in dem Geschwader hatte, aus dem der Pilot und das Flugzeug kam. Trump hat es selbst gesagt, die Identität des Mannes ist noch nicht veröffentlicht worden, jedenfalls nicht nach meiner Kenntnis. Man hält das sicher noch so lange geheim, bis er dann tatsächlich nach Amerika wieder ausreisen kann. Er ist ja ganz offensichtlich zurzeit noch im Krankenhaus in Kuwait.
Dieser Mann soll über seinen Notfall-GPS geortet worden sein. Wie können wir uns denn das vorstellen? Also die US-Streitkräfte, die können das Signal entschlüsseln, der Iran dann aber nicht?
So ist es. Sie haben ein Notfall-Kit dabei. Da gehören verschiedene Dinge dazu, auch ein Funkgerät. Das hat ihm wahrscheinlich nur was genutzt, als er schon die Rettungskräfte kommen sah oder kommen hörte. Und er hat eben, falls er selbst nicht agieren kann, selbst nicht funken kann, er hat so ein Notfall-GPS, nennen Sie es, mit dabei, das geortet werden kann. Und dann kann er gefunden werden, auch selbst wenn er das Bewusstsein verloren hat.
Er soll sich in die Berge geflüchtet haben. Wie macht man das als vielleicht ein noch verletzter Mensch? Man weiß ja auch, wahrscheinlich sind jede Menge Soldaten des Gegners dabei, mich zu suchen. Gibt es da Notfallpläne? Haben die Piloten für einen solchen Fall auch Karten, damit sie überhaupt wissen, wo sie sind, wo sie hin müssen?
Ja, genau, das ist alles Bestandteil dieser Notfallausrüstung. Die sind ja dafür alle Fälle ausgerüstet. Es könnte ja auch sein, dass sie über Wasser runterkommen mit ihrem Fallschirm, dass sie in den Bergen irgendwo landen, wo es nichts gibt. Es muss also schon einiges dort an Notfallausrüstung mit dabei sein.
Und also ich stelle es mir sehr schwierig vor, dass man sich in den Bergen verstecken kann, in einem Gebiet, das man gar nicht kennt und dann noch, also vor Verstecken, vor feindlichen, vor gegnerischen Soldaten, da muss man schon wirklich sehr ausgebildet sein dafür, oder?
Ja, das sind aber auch die Besatzungen, das weiß ich auch aus der Bundeswehr, die trainieren regelrecht in einem mehrwöchigen Lehrgang. In Süddeutschland findet der statt. Das Überleben, das Ausweichen, also die Flucht sozusagen von dort, wo man gelandet ist, wenn man tatsächlich verfolgt wird. Sie trainieren dann auch die Widerstandskraft, auch die psychische Widerstandskraft. Und sie trainieren dann die Rückführung bzw. die Verbindungsaufnahme mit dem Rettungsteam, das sich annähert. Wir sprechen ja hier nicht von irgendeinem Zwischenfall, nicht von irgendeinem Opfer, das irgendwo in den Bergen einen Unfall hatte, sondern wir sprechen ja da von einem Szenario, wo der Pilot ein Land angegriffen hat mit Waffengewalt im Auftrag seines Staates und nun nach ihm fieberhaft gesucht wird und wo geschossen wird, wo ein intensives Luftbombardement stattgefunden hat und nach wie vor stattfand in der Zeit, als der Zwischenfall über Ostern passiert ist. Also kurz gesagt, alle Besatzungen sind da nach höchsten Standards ausgebildet, solche Situationen auch überstehen zu können.
Nun müssen ja diese Spezialkräfte, die ihn retten, in das Land rein, während der Gegner quasi nach dem abgestürzten Piloten oder Waffensystemoffizier sucht. Die müssen den Menschen auch bergen und die müssen wieder aus dem Land raus. In Berichten ist da zu lesen, dass da provisorischer Flugplatz in der Nähe des Fundorts aufgebaut wurde. Wie muss man sich denn das vorstellen?
Naja, das hängt auch mit der Größe des Landes zusammen. Wenn die Entfernungen zu groß sind, dann können sie nicht mehr mit Hubschraubern alleine es machen, sondern würden sie die Spezialkräfte mit Flugzeugen, mit Transportmaschinen, die aber auch speziell ausgerüstet sind für die Spezialkräfte und für solche Missionen, dann würde man einen provisorischen Landeplatz erkunden, möglichst durch Personal, das auch im Land ist. Wenn Spezialkräfte schon da sind, wenn Geheimdienste da sind, dann können die da mithelfen. Ansonsten muss so ein Flugzeug auch auf einer improvisierten Piste landen können. Und das ist wohl dort geschehen und hat die Spezialkräfte abgesetzt, beziehungsweise sie sind in Hubschrauber umgestiegen und haben fieberhaft versucht, diesen Piloten zu finden, denn es wäre ja schon ein großes Zeichen, wenn es den Revolutionsgarden gelungen wäre, diesen Oberst auch noch zu verhaften und dann international bloßzustellen. Und das wollte man unter allen Umständen vermeiden, das ist verständlich. Aber ich sage auch, das ist nur das politische Motiv jetzt dahinter. Aber die amerikanische Armee, wie jede andere Armee, hat immer den Anspruch, die Leute, denen sowas passiert, dass sie hinter feindlichen Linien abgeschossen werden oder wenn sie dort auf Erkundungsmission unterwegs waren und nicht mehr zurückkommen, dass man sie da rausholt. Das muss jeder im Kopf auch haben. Wenn mir sowas passiert, dann wird alles möglich gemacht, um mich dort wieder rauszubringen.
Diese Flugzeuge, die zur Rettung eingesetzt werden, die müssen ja nicht nur ins Land und auf diesem Flugfeld landen, auf diesem Landeplatz, sondern die müssen ja auch wieder weg. Der Mann wurde dann gefunden, zu diesem Flugfeld gebracht, weil aber die Flugzeuge offenbar im Sand oder im Matsch stecken geblieben sind, mussten dann andere Maschinen geordert werden. Und hierzu hat uns eine Anfrage von Matthias Schönke erreicht, die würde ich mal kurz vorlesen. Zitat: Bei der Rettung des zweiten amerikanischen Piloten am Morgen des 5. April konnten die zwei amerikanischen Transportmaschinen C-130 nicht mehr starten. Durch ihr hohes Eigengewicht, minimal 35, maximal 70 Tonnen, brachen die Räder in den Boden ein. Auf amerikanisch: We have a mechanical problem. Ausbuddeln klappte nicht. Plötzlich landete eine Airbus-Maschine, C-295W, Gewicht minimal 11, maximal 21 Tonnen. Wo kam denn bitte dieses Flugzeug her? Die USA haben nämlich keine. Gefunden habe ich als Retter nur Saudi-Arabien, 4 Stück, und Vereinigte Arabische Emirate, 5 Stück. Vielleicht können Sie, Herr General, meine Frage beantworten. Zitat Ende.
Die Amerikaner haben solche Maschinen, und zwar bei den Spezialkräften in geringen Stückzahlen, eben genau für so ein Szenario, wo man Maschinen braucht, die kein zu großes Start- und Landegewicht haben. Und dazu ist diese CASA 295 sehr gut geeignet. Und deshalb hat man die, wo auch immer sie war, vielleicht in Stuttgart oder in Deutschland ganz allgemein, Stuttgart, weil dort das Oberkommando der amerikanischen Streitkräfte für Europa ist, musste ja alles sehr schnell gehen und die mussten sehr schnell auch verfügbar gemacht werden. Das deutet darauf hin, was auch Tatsache ist in Amerika, sie haben eine Bereitschaft 24 Stunden, 7 Tage die Woche für solche Fälle, um irgendwo auf dieser Welt Leute herauszuholen. Und deshalb sind das vorgeübte, trainierte Verfahren, die sie da anwenden. Anders geht es ja gar nicht, dass man innerhalb von einem Tag dann einen Menschen aus diesem Riesenland, aus Iran, herausholt.
Also habe ich es recht verstanden, Sie gehen nicht davon aus, dass da Saudi-Arabien oder die Emirate eingesprungen sind mit ihren Maschinen, sondern dass die Amerikaner eigene genommen haben?
Das, glaube ich, kann ich ganz sicher beantworten. Das waren eigene Maschinen der Amerikaner, denn diese Maschinen, die hinter feindliche Linien fliegen müssen, die sind speziell ausgerüstet. Die haben spezielle Selbstschutzausrüstungen, sie haben spezielle Kommunikationsausrüstungen, sie haben Jammer an Bord und dergleichen mehr. Also wie auch die Hubschrauber und wie die Transportflugzeuge ausgerüstet sind für solche Szenarien, sind diese Airbus-Maschinen ebenfalls ausgerüstet. Und deshalb können sie nur von den Amerikanern selbst gekommen sein.
Trump verkauft diese Rettung dieses zweiten Soldaten natürlich als großen Sieg. Rein menschlich kann das sicher jeder verstehen, aber wie sieht denn das aus militärischer Sicht aus? Immerhin mussten da ja mehrere Flugzeuge auch zerstört werden. Viele Spezialkräfte waren da in einem äußerst gefährlichen Einsatz weit auf iranischem Gebiet und es ist ja nicht gesagt, dass die alle heil wieder zurückgekommen wären.
Also das ist aus militärischer Sicht schon ein großer Erfolg. Da wird von den Amerikanern auch sehr viel Aufwand hineingesteckt in diese Aufgabe Combat Search and Rescue, eine Such- und Rettungsmission in einem Kampfgebiet, so würde ich es jetzt mal übersetzen. Sie haben da in ständiger Bereitschaft 7 Tage, 24 Stunden am Tag, mehrere Transportmaschinen, mehrere Hubschrauber, die speziell für diesen Auftrag ausgerüstet sind mit der entsprechenden Elektronik, mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen, mit auch aktiven Schutzmaßnahmen, um sich gegen anfliegende Raketen zu wehren und dergleichen mehr. Das System Combat Search and Rescue hat dann auch Menschen, die das alles bedienen können und die hochqualifiziert sein müssen, geistig auch hellwach sein müssen und körperlich sehr widerstandsfähig sein müssen. Und dementsprechend sind sie auch körperlich trainiert, um solche Einsätze durchführen zu können. Und sie haben auch dann einen besonderen Auftrag und sie wissen, dass es ein besonderes Risiko für sie selbst ist.
Und an oberster Stelle steht das Leben des Piloten, der zu rettenden Person, also dass man die Person auch wirklich rausholt und da ist dann egal, ob man dann noch 1, 2 Flugzeuge kaputt machen muss, weil man sie zurücklassen muss.
Naja, sicher. Wenn sie da gelandet sind und man stellt fest, dass der Boden nicht tragfähig ist, sodass das Flugzeug oder die Räder des Flugzeugs da irgendwie im Sand versinken, dann bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als es in die Luft zu sprengen. Und das ist ja sehr gründlich gemacht worden. Das hat man ja gesehen, dass es in allen Einzelheiten zerlegt worden ist.
Letzte Frage, Herr Bühler. Hätte denn die Bundeswehr oder eine andere europäische Armee auch diese Möglichkeiten in der Befreiung mit Spezialtruppen, noch mit so viel Material, würde man selbst mal in eine solche Situation geraten?
Ja, die Bundeswehr hat die Fähigkeit Combat Search and Rescue allerdings nur eingeschränkt. Sie hat hervorragendes Personal, die sogenannten Kampfretter, die gehören der Luftwaffe an, sind Spezialkräfte der Luftwaffe, die hervorragend ausgebildet sind, auch mit Spezialkräften anderer Nationen, auch mit den Amerikanern, auch ständig trainieren, zusammenarbeiten. Die Bundeswehr hat ein Hubschrauberproblem. Wir haben in diese Fähigkeit zu wenig investiert. In die alte CH-53 rentiert sich das jetzt nicht mehr. Sie soll ja abgelöst werden durch die C-47 mit den beiden Rotoren. Die Maschine ist ja bestellt. Die kann eine Verbesserung bringen, allerdings auch nicht die amerikanischen Standards erreichen. Diese Hubschrauber, die die Amerikaner dort haben und die Maschinen, die sind speziell für diesen Zweck gebaut worden und ausgerüstet worden. Und das geht bei der CH-47 nur eingeschränkt. Sie müssen luftbetankbar sein, müssen über weite Strecken ja verlegen können. Das heißt, man muss auch Lufttanker haben, Betankungsflugzeuge haben. Die hat die Bundeswehr, aber muss eben auch Hubschrauber haben, die dann betankt werden können. Und den bekommen sie mit dem CH-47. An dem Training liegt es, glaube ich, nicht. Es liegt in erster Linie an der Plattform, an dem Hubschrauber. In den Transportmaschinen müsste noch nachgerüstet werden in der Ausrüstung. Das, was ich vorhin erwähnt habe, die Maschinen grundsätzlich, die gibt es auch. Die sind in Evreux in Frankreich stationiert. Dort hat die Bundeswehr so ähnliche Maschinen, wie es auch die Amerikaner verwenden. Also von daher nochmal unterm Strich eingeschränkte Befähigung. Aber ich denke, dass jetzt, nachdem jetzt auch Geld zur Verfügung steht, was es ja lange Zeit nicht war, und da war das immer nachrangig, dass es jetzt auch vorangetrieben wird. Die Standards, wie es die Amerikaner haben, glaube ich zwar nicht, dass wir es erreichen, müssen wir aber auch nicht erreichen, denn das ist ja das Schöne an einem solchen Bündnis, dass man die Fähigkeiten ergänzen kann, solange es politisch noch geht. Das ist ja nicht so, dass die Amerikaner alles hätten. Die Amerikaner haben zum Beispiel keine Minenräumfahrzeuge, wie sie andere europäische Länder haben, die ganz andere Küstenmeere haben, wo man auch Minensucher vernünftig einsetzen kann. Also das ist mein Standardbeispiel. Da hat die Bundeswehr was. Wenn ich in das Heer schaue, da haben die Amerikaner bei Artillerie ordentlich Nachholbedarf, jedenfalls bei Rohrartillerie. Die ziehen immer noch ihre Haubitzen hinter einem LKW her und immer noch besteht die Geschützmannschaft aus 8 Soldaten insgesamt, während bei uns in Deutschland schon seit 2 oder 3 Jahrzehnten eine Panzerhaubitze mit 4 Mann Besatzung fährt und künftig mit ferngesteuerten Turm mit nur noch 2 Mann, wenn jetzt dann das neue radgetriebene Geschütz dann auch ausgeliefert wird.
Und solange da kein Digitalfunk eingebaut wird, kann man auch ausgehen, dass es funktioniert.
Damit Sie sprechen vom zweiten Aufreger des Wochenendes.
Ja, damit hätten wir schon ein Thema, das wir dann in einer der nächsten Folgen mal behandeln können, dass der Digitalfunk der Bundeswehr irgendwie nicht so richtig vorankommen will. Da gab es ja auch wieder einen großen Artikel und da haben Sie sich auch eine Menge zu sagen. Aber wir sind durch für heute. Vielen Dank für Ihre Mails und Anrufe. Falls Sie Fragen haben oder auch Anmerkungen, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Geplant ist Mittwoch, 15. April. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.